Pandora Spezial am Sonntag, den 1. April. Das heutige Thema, die deutsch-polnische Schulbuchkommission. 35 Jahre ist sie alt geworden. Und für dieses Thema haben wir einen Studiogast eingeladen. Es ist Verena Radkau vom Georg-Eckert-Institut. Was ist denn eigentlich Ihre Profession?
Ich bin eigentlich Historikerin, bin seit 1995 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut und mache unter anderem auch die Presse-, Öffentlichkeits- und allgemeine Kommunikationsarbeit im Hause.
Haben Sie irgendwie einen Arbeitsschwerpunkt ansonsten?
Ich bin eigentlich mal ins Institut gekommen mit einem Arbeitsschwerpunkt Lateinamerika. Aber im Augenblick ist das Thema leider aus unterschiedlichen Gründen nicht so aktuell. Deshalb haben sich meine Arbeitsschwerpunkte eher in Richtung Transformationsgesellschaften, also Bildungsprobleme, Schulbuch, Lernmedienprobleme in Transformationsgesellschaften, wobei ich natürlich auch wieder auf Lateinamerika, zum Beispiel Guatemala, schaue. Ich habe auch gearbeitet über Unterricht über Genozide, also Völkermord und Nationalsozialismus. Das sind also so die wesentlichen Schwerpunkte in den letzten Jahren gewesen. Aber wie gesagt, im Augenblick auch ein sehr starker Schwerpunkt, die Öffentlichkeitsarbeit.
Ich denke, es schade nicht, wenn wir das Georg-Eckert-Institut nochmal vorstellen für Hörer, die vielleicht die vorangegangenen Sendungen nicht gehört haben. Wir haben es ja schon mal vorgestellt. Was ist die zentrale Aufgabe dieser Einrichtung?
Unsere zentrale Aufgabe ist es, vergleichend, und zwar international vergleichend, Lehr- und Lernmedien darauf zu untersuchen, ob sie Feindbilder, Stereotype enthalten, ob sie ethnische Konflikte beflügeln, was man machen kann, um sie zu verbessern, um zu einem friedlichen, toleranten Zusammenleben beizutragen. Wir haben eine wichtige Aufgabe als Mediatoren in unterschiedlichen Weltgegenden, vor allen Dingen Südosteuropa, Osteuropa. Unsere Arbeit, die wir ja heute in dieser Sendung näher vorstellen wollen, nämlich was die deutsch-polnischen Beziehungen anbelangt, hat mittlerweile einen Modellcharakter bekommen oder erlangt. Und wir haben ganz viele Besucher, gerade aus Japan zum Beispiel. Die Japaner sind sehr interessiert, auch Chinesen und Koreaner. Aber wenn wir noch Zeit haben, können wir vielleicht ein andermal darüber sprechen.
Das Georg-Eckert-Institut wurde in den 70er Jahren gegründet. In der jüngeren Vergangenheit hat sich der Himmel über dem Institut doch etwas bewölkt. Und es lag natürlich an der Finanzierung, wie so häufig. Ein Teil der Mittel für Institut kam von Bundesländern und Nordrhein-Westfalen hatte erklärt, wir möchten uns zurückziehen und damit ist die Weiterführung der Arbeit natürlich gefährdet. Für Institut ist es also auch wichtig, in anderen Bundesländern wahrgenommen zu werden. Und das, denke ich mir, war auch ein Motiv, warum man bei der Ausstellungseröffnung, die wir am Donnerstag gehabt haben, von einer Braunschweiger Eröffnung sprechen müssen, denn es ist nicht die erste gewesen.
Ja, die Eröffnung war am 19. Februar in der Vertretung des Landes Niedersachsens in Berlin. Das war auch ganz bewusst so geplant, weil es eben einen hohen Symbolcharakter auch hat, wenn so eine Ausstellung in Berlin eröffnet wird. Dort war natürlich auch prominente Präsenz vom polnischen Botschafter bis hin zum niedersächsischen Wirtschaftsminister Hirche, der auch im Kuratorium, im Haushaltsausschuss Ausschuss des Institutes sitzt. Also von daher waren verschiedene Ebenen dort verknüpft. Und natürlich wollen wir von Berlin dann auch in andere Länder ausstrahlen, in die Bundesländer ausstrahlen, denn wir müssen auch den Bundesländern immer vermitteln, dass unsere Arbeit, die ja sehr stark auch international geprägt ist, auch für die Bundesländer von Bedeutung ist.
Ja, dann würde ich vorschlagen, dann gehen wir zur Braunschweiger Eröffnung. Da war ich nämlich zusammen mit meinem Kollegen Kurt Volland und zur musikalischen Umrahmung hat Christoph Zrajer beigetragen. Ich muss sagen, polnische Namen sind nicht die Namen, für die meine Zunge geschaffen sind. Also haben Sie da ein bisschen Verständnis, wenn Sie hier am Radio sitzen und vielleicht definitiv besser Bescheid wissen. Aber ja, und da haben wir mitgeschnitten. Christoph Zrajer ist Komponist und spielt eins wunderbar, nämlich Flöte. Und da hören wir jetzt rein.
Thank you.
Ja, Christoph Zreyer als Flötenspieler im Forum des Landesmuseums mit besonderen Effekten, ne?
Ja, er hat ja offensichtlich ganz stark elektronische Unterstützung, aber ich finde, er macht das klasse. Wir hatten ihn übrigens in Berlin auch dabei als Einrahmung für die Festvorträge und es hat, wie ich dann so in Gesprächen hinterher erfahren habe, doch die meisten Leute sehr positiv beeindruckt.
Schafft Atmosphäre. Ja, in der Dramaturgie der Ausstellungseröffnung gab es eigentlich drei Redner, die Gewichtiges beizutragen hatten. Das war natürlich der Hausherr Gerd Biegel. Dann zweite Rednerin war Frau Professor Lessig. Sie führte ihren Vortrag ein mit zwei Städten. Warschau wird jeder verstehen. Washington war eine Überraschung. Frau Radka, woher kam das? Wie kam Ihre Chefin auf Washington?
Ja, Frau Lessig hat die letzten Jahre als Forscherin am Deutschen Historischen Institut in Washington als Historikerin verbracht. Und ich glaube, es war der 3. Oktober, da war sie eigentlich schon dabei oder hatte ihre Koffer schon gepackt, um am 5. Oktober ihr neues Amt am Institut in Braunschweig anzutreten. Und es gab noch ein kurzes Mittagessen anlässlich eines Besuches von Gesine Schwan im Deutschen Historischen Institut in Washington. Und auf diese Weise kamen beide Damen dann ins Gespräch und Gesine Schwan, als sie hörte, dass Frau Lessig übersiedelt nach Braunschweig und ans Georg-Eckert-Institut, äußerte sich also begeistert und sagte, das ist eine Aufgabe, die sehr wichtig ist, die müssen Sie anpacken, machen Sie etwas daraus. Von daher also die Beziehung, die Achse Washington-Warschau.
Ja, Sie haben jetzt Frau Professor Gesine Schwan schon angesprochen. Sie ist in dreifacher Funktion hier nach Braunschweig gekommen. Welche Überlegungen sprachen dafür, Sie einzuladen?
Wir haben natürlich zunächst einmal Sie als öffentliche Person gesehen und zwar in Ihrer Eigenschaft als Präsidentin der Europa-Universität Viadrina. Als fast Bundespräsidentin ist sie ja auch noch populärer geworden, als sie ohnehin schon war. Und dann natürlich auch als Beauftragte der Bundesregierung für die deutsch-polnischen Beziehungen. Aber während ihres Vortrags kam ein dritter sehr wichtiger Aspekt hinzu, den zumindest ich persönlich in dieser Weise gar nicht ins Auge fassen konnte, weil ich ihn nicht kannte, nämlich ihre familiäre Verankerung in Polen durch die Herkunft der Familie ihrer Mutter aus Schlesien. Und sie hat ja dann auch in ihrer Rede sehr anschaulich darstellen können, wie unterschiedlich das deutsch-polnische Zusammenleben zu dieser Zeit, also vor dem Krieg, war.
Ja, mein Kollege Kurt Volland hat Frau Schwan nach der Rede auch noch mal kurz ansprechen können, was sie wichtig findet im Kontakt zwischen beiden Nationen. Und ich denke, mit dem Wissen, dass sie familiäre Wurzeln dort hat, kann man es auch einordnen, was ihre Antwort war. Und die blende ich jetzt ein.
Das Entscheidende in der Zusammenarbeit zwischen zwei Ländern, zwei Völkern, zwei Nationen ist, dass die Menschen sich verstehen. Die Regierungen sind manchmal im Zwist miteinander, aber die Menschen müssen sich verstehen. Und dazu gehört, dass wir unsere gegenseitige Geschichte kennen. Nur wenn wir die Geschichte des Partners kennen, das ist auch im individuellen Leben so, begreifen wir, warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Zumal gerade Polen einen großen Wert auf ihre Geschichte legen. Und das Eckert-Institut und das Deutsch-Polnische Schulbuch-Institut hat diese große Aufgabe vorzüglich schon vor 1989 gemeistert, hat jetzt sicher erneut Aufgaben, um Geschichtsdiskussionen, die ja oft in Wellen verlaufen, nochmal aufzunehmen. Aber wenn die nachwachsende Generation in den Ländern lernt, was wichtig war für die Nachbarn, worunter sie gelitten haben, worauf sie stolz sind, wo es Konflikte gab zwischen den beiden Ländern, dann ist das eine gute Chance, sich auch zu verstehen.
Ja, Gesine Schwan über die Verständigung zwischen Polen und Deutschen. Sie haben die dritte Rolle, Sie haben diese persönliche Wurzeln als drittes Moment in der Einladung oder ja, das dafür spricht, Frau Gesine Schwan einzuladen, angesprochen. Sie hat auf der Regierungsebene doch auch ein gewichtiges Wort.
Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass sie die Beauftragte, die offizielle Beauftragte der Bundesregierung für die deutsch-polnischen Beziehungen ist. Und sie selber hat noch einmal während ihres Auftritts im Forum des Landesmuseums deutlich gemacht, dass sich diese Beziehungen auf die Zivilgesellschaften, das heißt also auf die Menschen, dass sie denen Aufmerksamkeit schenkt und nicht so sehr den Beziehungen auf der Regierungsebene. Und sie hat ja auch in anderem Zusammenhang da durchaus unterschieden.
Genau. Und diesen Ausschnitt, den würde ich jetzt auch noch gerne übers Radio bringen. Die Ebenen über der zivilen Gesellschaft sind nämlich die Medien und die Politik, und die Redeausschnitte dazu kommen jetzt.
Sehr viel komplizierter wird es schon auf der medialen Ebene. Da gibt es ein strukturelles Problem. Es gibt ein Problem, dass Auslandskorrespondenten in der Regel auf das konzentriert sind, was auf der Regierungsebene in Warschau passiert. Und das, was dann in den deutschen Zeitungen kommt, lautet in der Regel so: Polen verschlupft über, Polen verärgert weil oder irgend sowas. Also die Regierung wird mit Polen identifiziert und dann hat man das Bild, was man im Moment mit zwei Zwillingen hat, hat. Das ist nicht ganz einfach, das ist völlig richtig. Das ist also nicht immer böser Wille, es ist etwas Strukturelles, und nicht sehr viele Korrespondenten sind bereit, erstens, also die Pluralität dessen, was Polen bedeutet, darzustellen und zu vermitteln hier. Nicht nur geografisch die Pluralität, auch was das kulturelle Leben angeht, was das wissenschaftliche Leben angeht und so weiter. Das, was auf der Regierungsebene passiert, ist eben nicht das ganze Polen. Und das muss man sich immer wieder klar machen, und da muss man auch aufpassen. Und man muss sich auch klar machen, dass diese Regierung bei einer Wahlbeteiligung von 40% gewählt ist, also allenfalls etwa 20% der polnischen Gesellschaft repräsentiert. Und wer polnische Freunde hat, wer mit Polen zu tun hat, weiß, wie kompliziert auch das Verhältnis eines großen Teils der polnischen Gesellschaft zur gegenwärtigen Regierung ist.
Ja, Gesine Schwan über die Kommunikation zwischen Deutschland und Polen auf der Ebene der Medien und der Regierung. Ja, Frau Radkau, Sie haben am Donnerstag Zeit im Landesmuseum verbracht. Sie gehören zum Ausstellungsteam, zum Georg-Eckert-Institut. Haben Sie irgendwelche persönlichen Eindrücke noch mitgenommen, die Ihnen schön erschienen, angenehm?
Also ich muss sagen, ich fand das Ganze ein rundum gelungenes Gesamtkunstwerk, so könnte man sagen. Angefangen von dem sehr guten Besuch. Wir hatten also im Vorfeld durchaus Sorge, dass der Rummel um die Schlossarkaden uns da in irgendeiner Weise Publikum abziehen würde, obwohl das natürlich unterschiedliche Zielgruppen sind. Aber es gab auch Sorge, ob Frau Schwan denn nun wirklich bei dem befürchteten Verkehrschaos rechtzeitig vom Hauptbahnhof ins Museum und wieder zurück zu ihrem Zug nach Berlin kommen würde. Das hat wunderbar geklappt. Es waren nicht die 150 Leute, die wir optimistisch erwartet haben, sondern 300 etwa drin, also die doppelte Zahl von Interessierten. Dann hatten wir es geschafft, auch andere prominente Redner, zum Beispiel den Präsident der TU Braunschweig, zu gewinnen für ein Grußwort. Und da war natürlich für mich sehr wichtig, dass er nochmal deutlich gemacht hat, wie wichtig ja auch die Verbindung von Natur und Technikwissenschaften, und da ist Braunschweig ja stark, aber eben auch Geisteswissenschaften, wie wichtig er das sieht. Und das Georg-Eckert-Institut hat ja seit 2005 einen Kooperationsvertrag mit der TU. Frau Lessig ist auch Professorin am historischen Seminar. Insofern werden wir in Zukunft eng kooperieren, und er hat da nochmal deutlich gemacht, und das war für mich auch eine Schlüsselstelle, wie wichtig der Austausch auch ist zwischen Technik, Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Naja, und das ging dann weiter. Eben, es war ein Vertreter des Generalkonsulats Polens aus Hamburg da, was auch sehr schön war. Es war ein besonderer Freund und Förderer und Unterstützer des Georg-Eckert-Instituts seit Jahren, der ehemalige Landtagspräsident Professor Wernstedt, anwesend. Und es ging weiter bis hin zum polnischen Buffet, das ich mir in den Kopf gesetzt hatte, um das Ganze auch kulinarisch entsprechend abzurunden. Das klappte auch wunderbar mit den zwei polnischen Damen, die wir dafür gewinnen konnten, ganz zu schweigen natürlich, und das haben sie schon gesagt und haben es auch hören lassen, die Zuhörer, die wunderbare Flötenmusik. Also wie gesagt, wir sind rundum zufrieden.
Ja, wenn Sie sagen, der Publikumszuspruch war überraschend und schön, zahlreich. Kann ich das illustrieren? Ich habe also aus meinem Bekanntenkreis Leute getroffen, die ich nicht vermutet hätte und die mir dann auch Rede und Antwort standen nach dem Ausstellungsbesuch. Und sowas passiert ja auch nicht, wenn das ein allzu enger Kreis ist. Solche Begegnungen finden anders nicht statt. Frau Radkau, wie hat sich denn diese Kommission eigentlich gebildet? 35 Jahre ist sie jetzt alt geworden. Was war da im Jahr 1972?
Ja, der polnische Historiker und ist auch Mitglied in der Kommission bis in die Gegenwart, hat das mal ganz prägnant, Wlodzimierz Borodziej hat das ganz prägnant formuliert, die Politik war die Hebamme der Kommission. Damit ist eigentlich alles gesagt. Das Klima der Entspannung Anfang der 70er Jahre, für das auf deutscher Seite natürlich der Name Willy Brandt steht, machte das überhaupt erst möglich. Das heißt, die Kommission ist ein Politikum. Und in ihrer gesamten Arbeit konnte auch zwischen Wissenschaft und Politik nie getrennt werden.
Ich habe Gregor Kaluscha vom Deutsch-Polnischen Kulturverein in Braunschweig auch angesprochen, welche Erinnerungen er hat an seine Schulzeit. Gregor Kaluscha erklärte, er sei heute 43, seine Schulzeit fällt in die gleiche Zeit wie die meine. Das sind die 70er Jahre und was man heute schon fast ein bisschen aus dem Blick, was schon fast ein bisschen aus dem Blick gerät, ist die politische Situation dieser Zeit. Und ich denke, das wird ganz plastisch in seiner Antwort auf die Frage, welche Erinnerungen er hat an Schule in Polen.
Ja, selbstverständlich. Also wir haben damals, also ich bin jetzt 43, also das heißt, als ich in die Grundschule gekommen, das war also richtig, also die Blütezeit des Kommunismus, sag ich mal, des Sozialismus in Polen. Also als ich auf die Schule gegangen bin und das, was wir gelernt haben über Deutschland, war also sehr negativ geprägt. Also das war also quasi ein sehr schlechtes Bild von Deutschland. Auch historische, also auch Unwahrheiten wurden da vermittelt. Geschichtliche auch natürlich. Deutschen wurden als Faschisten nur dargestellt, als der Böse. Wir haben also Karten bekommen, die uns also hier vermittelt haben, Polen, also bis zum Kiew, also teilweise, ja. Und das war Polen und das hat man uns genommen und die bösen Deutschen haben uns das auch genommen und man hatte also verschiedene auch Landkarten oder Staatskarten, das war Erdkunde. Wir hatten Fächer auch, das hieß also Vorbereitung zum Verteidigungsschutz. So war ein Fach. 4 Stunden, glaube ich, in der Woche. Das heißt, man hat sich vorbereitet, als kleine Kinder wurden vorbereitet, im Fall des Angriffes des Bösen, meistens aus dem Westen. Auch was man also letztendlich auch im Polnisch gelernt hat. Also die Dichter, die Nationaldichter, die polnischen, wurden nur zitiert. Also die große deutsche Dichtung wurde also nie erwähnt. Schiller, Goethe, also konnte man also auch nicht lernen. Und natürlich wichtig, also Fächer, Deutsch dürfte man überhaupt nicht lernen, zu bestimmten Zeiten. Das ist also das A und O. Also das war also verboten, aus irgendwelchen Gründen, jahrelang. Es, also wo Ende der 80er Jahre, also die Näherung kam, also konnte man also richtig, also überall mehr oder weniger Deutsch lernen und wurde das also legitimiert.
Frau Radkau, die Deutsch-Polnische Schulbuchkommission, die Herren, die da drin saßen, mit welcher Profession, welchen Hintergrund hat sie sich formiert?
In erster Linie Wissenschaftler, und zwar Historiker und Geografen auf beiden Seiten, wobei gerade auch auf der polnischen Seite eine ganze Reihe von Mitgliedern, die will und kann ich auch gar nicht jetzt im Einzelnen nennen, natürlich auch durchaus Beziehungen in die hohe Politik hinein hatten. Denn Sie können sich vorstellen, dass in diesem Klima des Kalten Krieges, das ja auch Herr Kaluscha gerade noch erwähnt hat, die polnische Regierung natürlich auch sehr wachsam die Arbeit der Kommission beobachtete.
Gab es eigentlich einen Arbeitsauftrag, einen konkreten?
Naja, der Arbeitsauftrag war, sich die Schulbücher beider Nationen gegenseitig anzugucken und offenkundige Feindbilder, Klischees, Falschdarstellungen, leere Stellen, wo also Wichtiges einfach ausgespart wurde, eben dazu beizutragen, dass die Schulbücher in dieser Hinsicht verbessert werden. Also kurz gesagt, zu einem Kompromiss zwischen beiden Seiten, Polen und Deutschland, beizutragen, zu dem die Politik im Übrigen vielleicht paradoxerweise zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bereit war. Das heißt, die Schulbuchkommission, so kann man es auf den Punkt bringen, war ihrer Zeit voraus.
Wie haben Sie eigentlich Ihre Arbeit da abgewickelt, die Historiker und Geografen.
Die haben sich zum Teil getrennt, also nach Fachdisziplinen, Historiker, Geografen, zum Teil aber auch gemeinsam etwa alle 2 Jahre getroffen, um bestimmte Themen zu besprechen, und zwar jeweils abwechselnd entweder in Deutschland oder in Polen. Und eine vielleicht zur Arbeitsweise noch ganz interessante und auch wichtige Sache war, die Amtssprache sozusagen war Deutsch. Und das war natürlich eine Benachteiligung für viele polnische Historiker, die dadurch nur begrenzt aufgrund fehlender Sprachkenntnisse eingebunden werden konnten. Also hier kann man durchaus sehen, ein Zugeständnis von polnischer Seite.
Welche Möglichkeiten hatte diese Kommission eigentlich, wenn sie irgendwas identifiziert hat, womit man nicht zufrieden ist?
Dann wurde das Thema auf wissenschaftlicher Grundlage diskutiert. Ich hatte gesagt, die Politik hat immer eine Rolle gespielt. Das führte zu einem gewissen Pragmatismus. Auch da werden wir über die Empfehlungen sprechen, noch darauf kommen. Und dann wurden eben, es wurden ja nicht nur diese Empfehlungen, die natürlich durch den großen Wirbel, den sie seinerzeit in der Öffentlichkeit verursacht haben, so gut erinnert werden. Es wurden ja auch wissenschaftliche Themen, also der Beziehungsgeschichte, bearbeitet. Es sind 15 Bände, sind das Ergebnis dieser deutsch-polnischen Schulbuchkommission und eben auch ihrer wissenschaftlichen Arbeit.
Also Aspekte der Schule, der Schulbücher durchleuchtet, die dann für Lehrer eventuell hilfreich sein könnten zur Reflexion, zur Verbesserung des Unterrichts, oder wie?
Naja, das ist erst in jüngster Zeit praktisch verwirklicht worden. Es wurde gegen und auch in der Kommission selber immer wieder Kritik laut. Wir arbeiten hier wissenschaftlich, denn sie verstanden sich in erster Linie als Wissenschaftler, nicht? Wissenschaftler, die die deutsch-polnische Beziehungsgeschichte aufarbeiten. Und es gab Mahner schon in den 80er Jahren, die sagten, ihr müsst auch die didaktischen Aspekte berücksichtigen, also genau das, was Sie eben angesprochen haben, die Vermittlung dieses Wissen, dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Schule hinein über Schulbücher, Lernmedien. Mhm. Und das ist 2001 in eindrucksvoller Weise gelungen. Da ist nämlich eine Lehrerhandreichung, und zwar Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert. Analysen, Quellen, didaktische Hinweise heißt dieses Buch. Es ist vom Georg Eckert Institut in seiner Schriften herausgegeben worden und hat mittlerweile eine 5-stellige Auflagenziffer erreicht, ist auch von der Bundeszentrale für politische Bildung rausgegeben worden.
Jetzt sind wir tatsächlich in die jüngere Vergangenheit gesprungen. Sie haben es schon angesprochen, die Empfehlungen waren sozusagen ein Meilenstein für die Kommission, 4 Jahre nach Gründung 1976 herausgekommen. Wenn man die Empfehlungen in die Hand nimmt, wie hat das ausgeschaut?
Das ist also ein schmales Heftchen mit 26 Thesen, was also zu verbessern wäre, die ich erstens mal nicht alle im Kopf habe natürlich. Das würde auch zu weit führen. Wichtig dabei ist, dass aufgrund der politischen Situation, die wir hier so schon skizziert haben, bestimmte historische Vorkommnisse oder auch bestimmte Begriffe nicht, wie wir das heute tun, beim Namen genannt werden konnten. So kommt das Wort Vertreibung in diesen Empfehlungen nicht vor.
Es gab noch Kritik, dass ein anderes geschichtliches Faktum nicht vorkommt, der Hitler-Stalin-Pakt. Genau. Können Sie das erläutern, welche Gratwanderung dahinter steht?
Ja, natürlich. Das war, die Sowjetunion hat ja bis zu ihrem Ende das Ribbentrop-Molotow-Protokoll nicht anerkannt, also praktisch die Existenz dieses Protokolls, das eben auf den Hitler-Stalin-Pakt hinweist, negiert. Natürlich war es für Polen, das damals in den 70er Jahren ja noch von der Sowjetunion abhängig war, unmöglich, dann das reinzubringen, die Empfehlungen. Die Deutschen standen dann bei der Sache mit der Vertreibung, vor der Entscheidung, entweder wir beharren jetzt auf politischen Prinzipien oder wir brechen die Gespräche ab. Man hat sich dann auf beiden Seiten für die Weiterführung des Dialogs entschieden, aber dafür eben auch Kompromisse eingegangen.
Die historische Situation in diesen Zeiten des Vorkriegszeiten des Zweiten Weltkriegs ist also die gewesen, dass Hitler und Stalin sich Polen aufteilen wollten durch Aggression von Osten und Westen und dass den Fortbestand Polens eigentlich besiegelt hätte. Andererseits dann das Nachkriegspolen eingebunden war in den Warschauer Pakt und eine Brudernation etwas derartiges natürlich nicht unternehmen durfte, theoretisch.
Es gab ganz viele Zwänge.
Deswegen heikel. Ja. Es ist eine Ausstellung und wie gesagt, ich habe Ausstellungsbesucher ansprechen können nach dem Besuch der Ausstellung und ich habe auch Herrn Kurt Lemke ansprechen können. Das Interessante bei seiner Person war, er hat seine frühe Kindheit in Schlesien verbracht, ist 1958 ausgewandert und hat heute einen Sohn, der eine deutsche Schule wie unsere eins auch besucht. Und ihn hatte ich gefragt, welche Darstellung Polens er heute in aktuellen Schulbüchern findet. Das wäre ja gewissermaßen ein Niederschlag dieser Arbeit der deutsch-polnischen Schulbuchkommission. Und da hören wir jetzt rein.
Es ist wohl doch schwierig, bei diesem sensiblen Thema vieles zu sagen, was früher war, weil man wahrscheinlich niemanden wehtun will. Das trifft wahrscheinlich für beide Seiten zu. Was gut dargestellt war, war wohl die jetzige Situation in Polen. Ich glaube, das Geschichtsbuch, das mein Sohn hat, er ist jetzt 16, das war wohl auch relativ neu. Was ich hier erfahren habe jetzt in der Ausstellung war, dass von den alten Geschichtsbüchern wohl vieles negativ oder nicht richtig über Polen berichtet wurde. Das kann ich jetzt nicht so genau beurteilen, aber in diesem neuen Buch stand es wohl schon vieles so drin, wie hier von der Schulbuchkommission empfohlen wurde. Wobei ich natürlich wenig gefunden habe über die Ausweisung, Vertreibung. Und das ist für viele Ältere, die hier leben und die aus der Gegend kommen, ein ziemlich sensibles Thema, weil es auch mit ziemlich, mit ziemlich negativen Erlebnissen verbunden ist. Und damit sollte man natürlich schon sensibel umgehen und auch drüber sprechen. Wobei man natürlich schon die Ursachen sehen muss, wodurch das mal entstanden ist alles.
Haben Sie den Eindruck, dass diese heikle Materie relativ im Hintergrund bleibt, weil sie doch sehr schnell in irgendwelche Reflexionen führt, also nach Verantwortung und Schuld?
Das glaube ich schon, dass die damit noch zu tun hatten, die noch während des Krieges oder den Krieg erlebt haben, doch über vieles nicht sprechen können, wollen. Und das erlebe ich auch in der näheren Verwandtschaft, die da auch noch über vieles nicht so sprechen können, auch über die Vertreibung, über diese ganz zum Teil wirklich schrecklichen Erlebnisse, die sie erlebt haben, und gerade Frauen. Durch den Film, der jetzt im Fernsehen lief, die Flucht, da ist vieles hervorgekommen. Daher finde ich das auch immer ein noch sehr sensibles Thema, aber man sollte darüber sprechen, und was hier versucht wird, das finde ich schon richtig.
Es ist trotzdem schwierig gewesen. Welchen Weg hat denn die Kommission in ihren Empfehlungen empfohlen?
Naja, die Kommission, ich hatte das eben schon gesagt, konnte das Wort Vertreibung so nicht in die Empfehlung hineinschreiben. Man hat sich dann entschieden, von Zwangsumsiedlung zum Beispiel zu sprechen und die verschiedenen Etappen dieses allmählichen Prozesses des Herausdrängens der deutschen Bevölkerung darzustellen. Allerdings sieht das natürlich heute völlig anders aus. Ich glaube, Frau Schwan hatte das auch in ihrer Rede erwähnt. In Polen hat man keine Probleme mehr damit oder sehr wenige Probleme mehr damit, anzuerkennen, dass auch Deutsche Opfer waren. Man reagiert allerdings sehr sensibel, wenn der Eindruck entsteht, die Deutschen wollen, indem sie sich selbst als Opfer in den Vordergrund stellen, deutsches Unrecht oder was sie zugefügt haben, relativieren. Das allerdings wird in Polen, und ich glaube auch zu Recht, sehr empfindlich. Da reagieren die Polen sehr empfindlich.
Ja, Anlass für die Ausstellung ist 35 Jahre dieser Arbeit der Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission. Sie haben im Begleitprogramm eine Diskussion, da geht es um Perspektiven. Gibt es denn Perspektiven? Kann man das vielleicht nicht auch als abgeschlossene Arbeit sehen oder findet man ein neues Arbeitsgebiet?
Das könnte man wahrscheinlich denken. Das hätte man fast schon in den 70er und Anfang der 80er Jahre denken können. Denn nachdem es zunächst einmal ziemlich einen Medienrummel um diese Empfehlungen von 76 gab, ließ ja dann sehr bald nach. Dann Anfang der 80er Jahre mit Solidarność war auch das Interesse der polnischen Historiker an den deutsch-polnischen Beziehungen sehr erlahmt. Und man richtete den Blick dann aus Polen eher noch auf den östlichen Nachbarn. Aber die Deutsch-Polnische Schulbuchkommission arbeitet weiter bis in die Gegenwart. Sie trifft sich weiterhin wichtigen gemeinsamen Themen, die früher ausgespart worden waren. Zum Beispiel das jahrhundertelange Zusammenleben von Deutschen, Polen und Juden. die deutsch-polnischen Grenzräume, das ist eher ein Thema für die Geografen. Es gibt Ende Mai jetzt, Anfang Juni, eine gemeinsame Konferenz in Berlin der Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission zu Ostpolitiken Deutschlands und Polens, also ein ganz aktuelles Thema auch im Zuge der Osterweiterung der Europäischen Union. Und was ganz interessant ist, Sie haben vielleicht gehört aus den Medien, dass vor kurzem ein deutsch-französisches Geschichtsbuch erschienen ist, in einer französischen Version und in einer deutschen, die beide identisch sind, um eben den Versuch zu machen, nicht nur die deutsch-französische Beziehungsgeschichte, sondern auch die Rolle beider Länder in Europa und in der Welt mit einem gemeinsamen Blick sozusagen darzustellen. Man hat diesen auf deutscher Seite zumindest diese Idee aufgegriffen und es gibt konkrete Anregungen, ein deutsch-polnisches Geschichtsbuch. Das wäre natürlich sensationell, wenn so etwas gemacht werden könnte. Wie gesagt, auf polnischer Seite ist die Reaktion bisher noch etwas verhalten und ein solches Unternehmen kann natürlich nur dann Erfolg haben, wenn der politische Wille da ist. Genauso wie das auch zu Zeiten der deutsch-polnischen Schulbuchkommission der Fall war. Also da zieht das doch Kreise. Natürlich wird die Deutsch-Polnische Schulbuchkommission auch in Zukunft die Entwicklung auf den Schulbuch- bzw. Lernmittelmärkten beider Länder kritisch und aufmerksam begleiten. Und sie versteht sich auch als Ideengeber, in dem Sinne, in dem sie wissenschaftlich interessante Themen, zum Beispiel das, was ich erwähnt habe, Deutsche, Polen, Juden, eben so vermittelt, dass sie auch für den Unterricht interessant werden können.
Ja, Frau Gesine Schwan hat in ihrer Rede ein wichtiges Moment untergebracht, dass wir zugestehen müssen, dass es liegt, es entspricht auch unseren eigenen Erfahrungen, woran es hapert mit dem deutsch-polnischen Kontakt. Es ist die Wahrnehmung, ne? Was weiß die eine von der anderen Seite womöglich?
Ich weiß jetzt nicht, ob Frau Schwan den Ausdruck benutzt hat, aber wenn sie es nicht getan hat, hat sie es gemeint. Das Verhältnis ist nach wie vor asymmetrisch. Das ist auch nach so vielen Jahren deutsch-polnischer Schulbuchkommission nicht anders. Die Empfehlungen und überhaupt die Arbeit der Kommission hat viel bewirkt. Mhm. Aber diese Asymmetrie hat auch sie nicht beseitigen können, sodass also das Interesse auf polnischer Seite an Deutschland und an den deutsch-polnischen Beziehungen sehr viel stärker ist als umgekehrt.
Hören wir jetzt mal rein in den Redeausschnitt.
Und die Verletzlichkeit muss uns verweisen darauf, dass wir mit immer wieder einer grundlegenden Asymmetrie zu tun haben, auf die schon die Gründer der deutsch-polnischen Schulbuchkommission hingewiesen haben, dass man einfach in Deutschland relativ wenig über Polen weiß, vor allen Dingen insgesamt zeigen alle Umfragen, dass die Deutschen sich nicht besonders für Polen interessieren. Und das ist immer was Kränkendes. Wenn man mir sagt, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, dann bin ich auch nicht zufrieden. Und das muss man nicht auch wirklich sagen, nicht fühlen. Also diese Asymmetrie ist ein großes Problem, eine Asymmetrie der Wertschätzung, der Kenntnis, der Sprachkenntnis. 2,5 Millionen Polen, junge Polen lernen Deutsch, ungefähr 15.000 Buchbegriffen lernen, Deutsche lernen Polnisch, da kann man schon das Missverhältnis sehen.
Ja, und das sind die Sprachkenntnisse, die Sprachbarriere, die nicht so einfach zu überwinden ist. Was kann man denn vielleicht aus Schulbuchsicht machen oder aus schulischer Sicht?
Gut, diese Asymmetrie, das stellt Frau Schwan zu Recht fest, besteht. Aber es gibt Hoffnung, sagen wir mal so. Mein Kollege Thomas Strobel, der ja auch die Ausstellung konzipiert hat, hat kürzlich einen Artikel in dem deutsch-polnischen Magazin Dialog veröffentlicht, wo er der Darstellung Polens in Schulbüchern, aber vor allen Dingen auch in zusätzlichen Materialien zumindest die Note gut erteilt, wenn man das denn in Schulnoten überhaupt machen kann. Das heißt, der interessierte Lehrer, und es gibt ja interessierte Lehrer, nur sind sie nicht informiert und fühlen sich unsicher, hat durchaus Zugang zu Materialien, mit denen er Polen sozusagen durch die Hintertür in seinen Unterricht einfließen lassen kann.
Mitveranstalter bei der Vernissage war der Deutsch-Polnische Kulturverein und er trägt auch zum Begleitprogramm bei und darauf möchte ich unbedingt noch kommen. Es gibt nämlich im Literaturfestival seitenweise eine Lesung von Adam Soboschinski. Er hat das Buch Polski Tango geschrieben und zur musikalischen Einrahmung trägt das Nowe Jazz Trio dabei und da habe ich auch noch einen Musiktitel zur Verfügung gestellt bekommen und mit dem gehen wir dann aus der Sendung raus. Frau Radkauer, möchten Sie noch etwas speziell erwähnen? Irgendwelche besonderen Veranstaltungen, die anzusprechen wären?
Naja, wir haben eine ganz interessante Sache am 18. April unter dem Motto Schüler fragen, Wissenschaftler antworten. Dort, wir haben Anmeldungen von 60 Schülern von Braunschweiger Gymnasien, die vormittags von 10 bis 12 den Wissenschaftlern Robert Mayer und Thomas Strobel Fragen zum deutsch-polnischen Verhältnis stellen können und natürlich die Ausstellung besuchen können.
Ja, also die Ausstellung 35 Jahre Deutsch-Polnische Schulbuchkommission findet im Landesmuseum statt bis zum 6. Mai zu den Öffnungszeiten und gehen Sie hin und befassen sich damit. Ja, das hieße, jetzt lassen wir die Musik zu Ihrem Recht kommen und verabschieden uns. Machen Sie es gut. Vielen Dank, Frau Radkauer, fürs Kommen und wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit der Ausstellung und der weiteren Arbeit des Georg-Eckert-Institutes. So. Jetzt das Nowe Jazz Trio mit einem recht tänzerischen Stück, wie ich fand, und deswegen auch schön. Footprints nennt er sich und die Komposition wird einem Herrn Shorter zugeschrieben. Ja, machen Sie es gut für heute. Mikrofon verabschiedet sich Markus Hieret.